Deutschlandfunk Doku.
Die Hoffnung war da. Überhaupt die Hoffnung, dass ich mal irgendwann wieder was sehen kann.
Der Chip ist auf meine Netzhaut praktisch drauf genagelt. Der Chip selber ist 4 auf 9 mm groß. Von der Netzhaut geht praktisch zu Nasenwurzel ein Kabel weg, das dann von Chip zu Nasenwurzel und von der Nasenwurzel nach außen unterhalb vom Auge Richtung Ohr verlegt ist.
I was scanning and there was a white floor.
Ich versuchte etwas zu sehen.
And on the white floor there was my black guide dog, Pedro.
Da war weißer Boden und mein blinden Hund Pedro.
I was scanning and I saw flashes of light.
Ich sah Lichtblitze, schwarz und weiß.
And that was the beginning.
So ging es los.
Erblindeten Menschen ihre Sehfähigkeit zurückzugeben. Daran arbeitet die Forschung weltweit seit Jahrzehnten. 2011 erzielte das US-Unternehmen Second Sight einen Durchbruch. Es erhielt damals in Europa die Zulassung für sein Netzhautimplantat namens Argus II. Das Implantat richtete sich an Menschen mit Retinitis pigmentosa, einer erblichen Erkrankung, die über Jahre hinweg nach und nach die Netzhaut und damit ihre Sehfähigkeit zerstört. In Deutschland sind davon bis zu 40.000 Personen betroffen. Argus II zählt zu den sogenannten Neuroimplantaten. Diese setzen an den Nervenbahnen von Rückenmark und Gehirn an, um körperliche Beeinträchtigungen zu überbrücken. Von dieser Art Implantate gibt es immer mehr. Cochlea-Implantate für Hörgeschädigte, Hirnschrittmacher gegen das Zittern von Parkinson-Patienten, Hirnimplantate, die Gelähmten etwas Bewegungsfähigkeit zurückgeben oder schwere Depressionen lindern. Schon heute tragen Hunderttausende von Menschen weltweit solche Implantate im Auge, unter der Kopfhaut oder im Rückenmark. Und immer wieder kommen neue Anwendungsmöglichkeiten dazu. Wovor jedoch niemand die PatientInnen schützt? Wenn das Unternehmen, auf dessen Technologie sie sich verlassen, sein Produkt oder gleich den ganzen Betrieb einstellt, so wie Second Sight.
Die haben sich einfach nicht mehr gemeldet. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, die Systeme neu einzustellen. Also es kann nicht sein, dass man die Patienten alleine lässt mit einem solchen System, was ja dauerhaft im Körper verbleibt.
Ja, wenn es in Amerika ist, man hat ja keinen Ansprechpartner mehr. Was nutzt mir meine Wut? Wo soll ich hin damit?
Es war an einem Wochenende. Ich war auf Reisen, mein System fiel zu Boden und es war kaputt. Es gab kein Backup mehr, also stand ich wieder im Dunkeln.
Im Dunkeln gelassen. Wem gehört die Technik in unseren Körpern? Ein Feature von Jessica Braun.
WhatsApp. Bearbeiten. Taste. Hanna. Foto. 8. 42. Empfangen von Hanna. Auswahl. Foto. 6.7. Währung 7. Weitergeleitet. Dein Foto. 8. Weiterleiten. Guten Morgen. Lebin. Wach. Ellipse. Der tägliche Wahnsinn kann starten.
Und was haben Sie jetzt gerade gemacht?
Ich habe ein Foto verschickt. Haben Sie nicht gehört, ne?
Doch, ich habe das gehört. Aber ist es nicht komisch für Sie, Fotos zu verschicken?
Nö. Jeden Morgen verschicke ich an verschiedenen Kollegen Fotos zum guten Morgengruß.
Das ist Günter Pawlitschko. Vor 12 Jahren erhielt er ein Argus II-Implantat. Damals war er der erste Patient in Deutschland. Der 69-Jährige sitzt an seinem Küchentisch und verschickt per WhatsApp Fotogrüße an Verwandte und Bekannte. Und das, obwohl er die Bilder selbst nicht sehen kann. Pawlitschko ist blind. Er wurde nicht so geboren. Seine Erkrankung machte sich erst im Alter von ungefähr 20 Jahren bemerkbar.
Ich war auf eine Firma, die Kisten stehen haben, Alukisten. Da bin ich mal vorgelaufen oder habe andere Leute gerempelt und alles so, was normale Menschen nicht passiert. Und dann beim Autofahren habe ich irgendwann mal ein stehendes Auto angefahren und danach habe ich aufgehört und dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht mehr. Der Augenarzt hat Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass ich Retinitis pigmentosa habe.
Der Augenarzt erklärt ihm, was das bedeutet.
Ich könnte irgendwann mal blind werden, muss aber nicht.
Günter Pawlitschko lebt mit seiner Frau Karin in Hattingen im Ruhrgebiet. Er sitzt in der offenen Küche, sein Enkel spielt nebenan. Die Wohnung hat nur 2 Zimmer. Das macht es für Günter Pawlitschko einfacher, sich auch ohne Sehkraft zurechtzufinden. Küchenarbeiten wie Kochen verrichtet er ohne Hilfsmittel für Blinde. Will er Fernsehen, lässt er sich das Gezeigte vorlesen.
Niklas gibt ihm den Ball zurück. Elias wirft erneut.
Sie ziehen den Arm immer noch ein bisschen schnell zurück.
Und das ist aber das, was meine Frau dann, wenn wir zusammen gucken, meistens stört, weil der wirft den Ball und dann hört man das erst. Die ist schneller, wie das in Wirklichkeit passiert.
Das ist es mir wert.
Sie ringen um den Ball.
Karin Pawlitschko kann sehen.
Elias trifft die Kante des Korbs.
Wir kennen uns 30 Jahre. 1993 haben wir uns kennengelernt, 99 geheiratet und nächstes Jahr Silberhochzeit.
Sie ist noch berufstätig, organisiert nebenher das gemeinsame Leben.
Dann gehen wir zusammen einkaufen, spazieren, dann machen wir eben alles. Also ab und zu muss ich dann mal für mich alleine anders laufen. Mit ihm laufen ist ja was anderes, als wenn ich alleine laufe. Und dann hau ich einfach nur mal ab, ne?
Ich auch nie Feierabend, ne?
Warte, ich muss meinen Rucksack richtig aufmachen. So. Könntest du das?
Was denn jetzt?
Mit dem Stock alleine unterwegs sein, ja, ohne mich.
Könnte ich, ja.
Versuch mal.
Nee, mach ich aber nicht. Doch, mach das.
Mach mal ein Stückchen. Das ist ein Blindenstock. Ein Blindenstock. Jetzt ist er wieder beruhigt, ne?
Also ich möchte ein Lied singen von Perry Manilow, und zwar das Mandy. Mal gucken, ob ich es zusammenbringe. Aber ich denke schon.
I remember all my life, raining down this cold disguise. Shadows on a man, its face through window, crying in the night. The night goes into morning, just another day.
Da kann ich so richtig schön entspannen, wenn ich da ein bisschen von mir hinspiele. So ganz ruhig, da denke ich auch an nichts. Also da sind mir meine Augen wurscht, da ist mir dann alles egal. Bloß hinsetzen, mal die Töne zu hören, das tut so richtig gut, ja.
Der 57-jährige Klaus Marx lebt mit seiner Frau Vanessa und der jüngsten Tochter Samira in einem Haus mit Garten im fränkischen Dentlein am Forst. Er ist hier im Dorf geboren. 2 Hunde gehören ebenfalls zur Familie. Buddy, ein Bärenhund, und die Labradorhündin Belina, ein Blindenführhund.
Ich habe mit 5 Jahren die erste Brille bekommen. Und zwar hat mein Vater damals bemerkt beim Fernsehschauen, dass ich immer näher an den Fernseher ranrutschen musste. Ja, wir sind dann zum Augenarzt gegangen damals, vor 52 Jahren. Da waren die in der Entwicklung noch nicht so weit. Da habe ich dann irgendwelche Vitamintabletten bekommen. Ich habe nur einen Führerschein gemacht, praktisch nur fürs Mofa. Also für 25 Stundenkilometer, das habe ich noch fahren können. Und dann mit 16, wo ich eigentlich für ein Moped bis zu 80 Kubik damals den Führerschein machen wollte, ist das nicht mehr gegangen dann. Das wäre auch viel zu gefährlich gewesen dann. Das ist halt von Jahr zu Jahr immer schlechter geworden, so schleichend. Zum Beispiel bin ich mit dem Zug heimgefahren. Da habe ich dann, anstatt die Tür aufgemacht, habe ich sie zugemacht, bin ich voll gegen die Tür gerannt. Oder da war mitten auf dem Marktplatz ein Verkehrsschild gestanden und das habe ich voll umgerannt, weil ich das nicht mehr gesehen habe.
Mit 19 Jahren dann erhält er die Diagnose.
Das wurde erst 1985 festgestellt in der Universitätsklinik in Heidelberg, dass ich das Retinitis pigmentosa da habe.
Die Ärztin klärt ihn auf, was das bedeuten kann.
Komplette Erblindung. Dass mir irgendwann mal die Lichter ganz ausgehen, ja.
Stern, Eingabe.
Für normale, das Wörtsis ist bei mir, heißt es oben Buck. Und da kann ich praktisch dann
Leertaste
schreiben.
Moment, linke Windows M.
Das lest mir ja alles praktisch, wenn ich mit meiner Maustaste.
Stern.
Mit 16 habe ich dann eine Ausbildung angefangen als Metzger. Dann bin ich 1983 nach Stuttgart in einem Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte. Habe da ein Jahr lang blindentechnische Grundausbildung gemacht, so Blindenschrift lernen, Schreibmaschinen schreiben, was damals, jetzt ist ja mit dem Computer. Und dann habe ich von 1984 bis 1987 Ausbildung gemacht als Blindenmetallwerker. Ich war dann von 1987 bis 1990 arbeitslos. Überall, wo ich angefragt habe, Bewerbungen geschrieben habe ich, und überall hat es dann geheißen, oh, sehbehindert, das hat keinen Wert, das war eine ganz schlimme Zeit für mich.
Ein Unternehmen meldet sich dann doch zurück. Dort arbeitet er nun seit über 30 Jahren.
Ich habe einen behindertengerechten Arbeitsplatz. Alles für die Maler stelle mir her. Ja, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht vom Staat abhängig sein. Das habe ich immer abgelehnt und habe immer geschaut, dass ich meine Familie selber ernähren kann. Ja.
In Marks Arbeitszimmer hängt eine Fotokollage über dem Schreibtisch. Bilder von ihm und seinem Enkelkind. Dazu die Worte »Bester Opa«, die er nicht lesen kann. Die Uhr, die er am Handgelenk trägt, zeigt die falsche Zeit. Klaus Marx lebt ein bisschen, als könnte er noch sehen. Doch seine Augen nehmen nur noch starken Lichteinfall wahr, etwa wenn die Sonne durch ein Fenster scheint.
Berlini, sag mal was. Sag mal Wuff.
Menschen wie Günther Pawlitschko und Klaus Marx etwas von ihrer Sehfähigkeit zurückzugeben, daran forscht das US-Unternehmen Second Sight. Anfang der 90er Jahre beobachtet der Ingenieur Robert Greenberg in einem Operationssaal, wie ein blinder Patient durch Stromstöße auf die Netzhaut plötzlich Lichtpunkte wahrnimmt. Greenberg beschließt, ein Gerät zu bauen, das Menschen, die nicht sehen können, wieder Licht ins Leben bringt. Gemeinsam mit dem Forscher und Milliardär Alfred E. Mann gründet er 1998 in Los Angeles das Unternehmen Second Sight. Der Firmenname lässt sich auf verschiedene Arten übersetzen. Als zweites Gesicht, also die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Oder mit auf den zweiten Blick, den es ja manchmal braucht, um sich über etwas klar zu werden.
So the retinal implant works by replacing the function of cells that transform light into neural sensations.
In einem Video der Polytechnischen Universität Lausanne erklärt Grégoire Cosandet, damals der Chef von Second Sight Europe, 2011 die Technologie.
So in a normal eye, light comes into the eye and these cells transform it into neural sensations that the brain can interpret.
Das Gerät namens Argus 2 besteht aus mehreren Komponenten. Eine davon ist ein Mikrochip. Dieser wird mit einem winzigen Nagel auf der Netzhaut befestigt. Die Informationen aus der Umgebung erhält dieser Chip durch eine Spezialbrille, die mit einer kleinen Kamera ausgestattet ist. Von der Brille läuft ein Kabel zu einem kleinen Videoprozessor, der in der Regel am Gürtel befestigt wird. In diesem Prozessor werden die Eindrücke aus der Umgebung, welche die Kamera an der Brille aufnimmt, zu Mustern umgewandelt.
What we do with the retinal implant is that we replace the function of these cells by a camera that picks up an image.
Diese Muster bildet der Chip auf der Netzhaut ab. Seine Elektroden stimulieren die noch aktiven Zellen im Auge.
This image is analyzed by a computer and then transmitted to an implant.
Das Gehirn nimmt diese Impulse als Lichtblitze wahr.
And then the implant is activating neural cells at the surface of the retina that then the brain interprets as visual sensation.
2011 erhält Second Sight für diese Retina-Prothese die Zulassung in Europa. 2013 auch in den USA.
Patients learn to interpret these visual patterns.
Es ist kein Sehen im herkömmlichen Sinn. Eher weiß flackernde Punkte, deren Anordnung hilft, Formen in der Umgebung zu erfassen. Trotzdem, in den Medien wird das als großer Fortschritt gefeiert. In der WDR-Sendung Medizinzeit wird damals berichtet.
Ich kann wieder sehen, dass Sie diesen Satz irgendwann mal sagen würden. Das war bis vor kurzem noch völlig undenkbar, aber heute scheint das tatsächlich möglich. Mithilfe modernster Technik und Netzhautimplantaten sollen Blinde zumindest wieder Konturen wahrnehmen können, solches Implantat, einen Chip fürs Auge, testet jetzt die Kölner Uniklinik. Und der erste Patient, der die neue Technik ausprobiert, ist Günther Pawlitschko.
Im Jahr 2011 habe ich einen Anruf aus Aachen gekriegt. Die Uniklinik Köln hätte einen Forschungsauftrag über ein Implantat, was sie dann bei mir einsetzen würden, ob ich da Interesse daran hätte.
Zu diesem Zeitpunkt hat er nur noch unter 2% Sehkraft.
Wenn sie im Hellen laufen draußen, dann sehen sie keine Leute, dann sehen sie kein Auto, dann sehen sie nichts mehr. Höchstens nur eventuell, was dunkel ist, Laternenfall, was dunkel ist oder eine Ampel, was dunkel ist. Und die Farben von den Ampeln sehen sie auch nicht mehr.
Mit Argus 2, so die Klinik, hätte er die Chance auf etwas Sehfähigkeit.
Die haben versucht zu erklären, was man denn machen kann, unter anderem auch auf einer Straße am Bürgersteig entlang zu laufen, um die Bürgersteigkante damit erkennen zu können.
Er entschließt sich zur Operation.
Die Devise, die ich damals hatte, war, was habe ich zu verlieren? Kann ja nur gewinnen.
Ich habe genauso gedacht wie er. Er hat ja nichts zu verlieren, Augenlicht geht weg, vielleicht kann er nur was gewinnen. Dass ihm vielleicht ein bisschen geholfen wird, dass er vielleicht alleine ein bisschen draußen klarkommt, dass er über die Straßen gehen kann, dass ich nicht so viel Angst um ihn haben brauche, wenn er alleine draußen ist.
Wollen wir dieses Band mit dem Footplate in irgendeine Antibiotika getränkte Hülle stecken? Okay, jetzt hätte ich gerne eine Sklerale und eine Bandpinzette. I believe I saw in the Ritzu procedure that you put this flap in an antibiotic-soaked sleeve until it's finally implanted.
Mit im OP ist ein Fernsehteam von WDR Lokalzeit und ein Mitarbeiter von Second Sight als technischer Ansprechpartner für den operierenden Netzhautchirurgen Professor Bernd Kirchhoff und sein Team.
Wir brauchen gleich so eine Spitze von einem Gummihandschuh.
Die Kosten für das Argus 2 Implantat und den Eingriff trägt die Krankenkasse. Das Geld stammt aus einem Fonds, der neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden fördert. Ein Argus 2 Gerät kostet etwa 85.000 Euro. Dazu kommen die Operation und Nachsorge, was die Rechnung auf 100.000 bis 150.000 Euro erhöht.
I'm Uday Patel. I am the Director of Scientific Affairs and Clinical Affairs at Cortigent.
Der Wissenschaftler Uday Patel begann bei Second Sight zu arbeiten, als Argus 2 noch klinisch erprobt wurde. Das ist etwa 20 Jahre her. Zum Zeitpunkt des Gesprächs befindet er sich im texanischen Austin.
Our hope at that point was to just demonstrate that the Argus 2 was, you know,
anfangs ging es uns vor allem darum, die Wirksamkeit von Argus 2 zu beweisen. Gerade in der Anfangsphase waren die Seheindrücke jedoch nicht immer so, wie erhofft. Wir haben viel Zeit investiert, um diese visuelle Wahrnehmung gemeinsam mit den PatientInnen zu verbessern. Schließlich bekamen wir die Zulassung, sowohl in Europa als auch in den USA.
Argus 2 wurde mit der Hoffnung entwickelt, dass sich die Technologie auch bei anderen Sehbehinderungen einsetzen ließe, sagt Patel. Dass Second Sight den Forschungsschwerpunkt zuerst auf die seltene Retinitis pigmentosa legte, hatte praktische Gründe.
The indication that we initially focused on RP was a completely unserved population. So
das war eine völlig unterversorgte Patientengruppe.
Regulatory approach a little bit more.
Weil es für diese PatientInnen keine anderen Behandlungen gab, die in Aussicht standen, waren die Regularien etwas weniger streng.
Insgesamt erhielten weltweit etwa 350 PatientInnen ein Argus 2 Implantat. Das hat Spektrum recherchiert, das Magazin des globalen Ingenieursverbandes IEEE, das den Fall Second Sight als erstes öffentlich machte. Die überwiegende Mehrheit dieser Eingriffe verlief wie geplant. Doch bei manchen kam es während oder nach der Operation zu Komplikationen. Das bestätigt Professor Peter Walter, Netzhautchirurg und Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Aachen.
Ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Entwicklung von Retina-Implantaten und auch der Anwendung früher Prototypen. Wir haben in Aachen seinerzeit 11 Patienten operiert und bei 3 Patienten musste ich das System entfernen. In 2 Fällen lag der Grund darin, dass die Umhüllung des Systems immer wieder Löcher gezeigt hat, sodass das dann zu gefährlich wurde für das Auge. Der dritte Fall, ein Patient, der eine komplizierte Netzhautablösung bekommen hat, wo man die Netzhautablösung nur behandeln konnte durch Entfernen des Implantates.
Bei Günter Pawlitschko verläuft die OP wie geplant.
Bin im OP gekommen, eingeschlafen und wach geworden, war alles fertig. Hat alles 4 Stunden gedauert.
2 Tage nach dem Eingriff wird er untersucht.
Ob alles fest ist, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwie Entzündung ist, und danach fingen die Tests an.
Diese Tests dienen gleichzeitig als Training. Unterstützt von Second Sight-Mitarbeitenden übt Günter Pawlitschko das Sehen mit dem Implantat.
Wir starten den ersten Funktionstest. Es geht darum, das Quadrat auf dem Monitor zu finden. Und Sie zeigen bitte in die Mitte vom Quadrat.
Da musste ich auf den Bildschirm gucken. Und dann haben mir verschiedene Figuren gezeigt. Und dann musste ich ab und zu mal mit dem Finger zeigen, wo ich was sehe. Und dann haben sie verschiedene Tests gemacht. Unter anderem auch, wenn ein Lichtstrahl von links oben nach rechts unten ging oder auf Lenkrad oder Waagerät. Und das habe ich dann alles mit der Kamera entdeckt.
Können Sie mich wahrnehmen?
Versuch es. Mal versuchen. Da ist nichts, da ist was.
Sehen Sie Ihre Frau auch? Die steht neben mir.
Ja, ungefähr.
Ja, die ist aber dunkler. Und die sind heller.
Die ersten Eindrücke sind anders als erwartet.
Nach dem ersten Test war ich noch ein bisschen enttäuscht. Hab aber die Hoffnung gehabt, dass das irgendwann noch mal besser wird. Auf der Pressekonferenz nach der OP, wo die mich gefragt haben, was das für ein Gefühl ist, das mit der Kamera und dem Implantat, in dem Moment habe ich geweint. Entschuldigung. Damals war ich so freudig und so glücklich. Die Hoffnung war da, die Hoffnung, dass ich mal irgendwann wieder was sehen kann.
Imagine for a second what it's like to be blind. I'm talking a total blackout.
But then finally able to see light.
Als Reaktion auf die Markteinführungen in Europa und den USA erhält Second Sight viel Presse.
Right here in Houston.
Unter anderem bei KHOU, einem Fernsehsender aus Houston, Texas, und dem internationalen Nachrichtendienst Bloomberg.
Everybody ready?
Okay.
So 3, 2, 1, start stimulation.
Yes.
Can you see?
Oh my goodness.
Wow, can you see Larry?
Yes.
Oh my goodness. Can I give him a kiss?
Yeah.
Oh, yay.
Wow.
Can you really see?
Yes.
Doch einen Wunsch will sich Dorothea Kohlhaas jetzt unbedingt erfüllen. Die 44-Jährige ist eine der ersten Blinden in Deutschland, die mithilfe eines Chips im Auge und einer Spezialbrille lernen, ihre Umwelt wieder optisch wahrzunehmen.
In Deutschland berichtet der MDR in der Sendung Menschen der Woche.
Frau Kohlhaas, wie war das, als Sie zum ersten Mal diese Brille aufhatten?
Ja, das war ein unglaubliches Gefühl. Dass da einfach nochmal was passiert ist vor dem Auge. Weil vorher ist ja alles ein Nichts, gar nichts vorhanden mehr. Und plötzlich erscheinen da Blitze und Punkte. Und man denkt, meine Güte, was passiert da gerade?
Ein unglaubliches Gefühl. Ein Gamechanger. Eine ganz neue Welt. 2013 wählt das Weltwirtschaftsforum Second Sight zu einem der Technikpioniere des Jahres. Das Unternehmen sei visionär und habe das Potenzial, in Wirtschaft und Gesellschaft einen grundlegenden Wandel herbeizuführen. Im Jahr darauf geht das Unternehmen an die Börse. Zwar gibt es Warnungen, es gäbe zu wenige potenzielle PatientInnen für die Technologie, diese könne sich nicht rechnen, doch die positiven Berichte überwiegen. Auch Samira, die Tochter von Klaus Marx, hört davon.
Das war 2016. Da kam damals Werbung im Radio. Und mein Bruder, meine Mama und ich, wir waren daheim und saßen am Küchentisch und haben das halt gehört. Und ich war halt dann diejenige, die halt daheim war, wo mein Papa nach Hause gekommen ist von der Arbeit. Und ich habe dem das halt gleich erzählt. Und dann ging das eigentlich auch relativ schnell, dass der dann da in die Klinik eigentlich mit reingenommen wurde.
Sie wünscht sich, dass die OP ihm etwas Freiheit zurückgibt.
Dass es für ihn leichter wird, das Leben. Dass er dieses Ding hat, hey, ich kann rausgehen, auch ohne Hund. Ich brauche nicht diese Angst zu haben, dass ich wieder irgendwo stehe, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Dass er halt einfach da selbstständiger sein kann.
Ich bin nicht blauäugig, aber ich habe mir da schon gute Sachen erhofft, dass ich dann wieder Konturen besser erkennen kann noch und Menschen, wenn die auf mich zukommen. Ja, vielleicht, dass man auch die Mimik mal ein bisschen noch erkennen könnte oder so.
2017 erhält Klaus Marx ein Argus-2-System. Außer ihm bekommen in diesem Jahr weltweit noch 74 weitere Personen ein Implantat.
Als ich dann aus der Narkose nach der Operation da erwacht bin, war es relativ gut, da habe ich dann auch das Licht noch wahrnehmen können. Aber dann den nächsten Tag war das rechte Auge, wo das Implantat drin ist, total zugeschwollen. Also da habe ich dann schon ein bisschen Angst bekommen, dass ich da vielleicht nichts mehr sehe. Dann bin ich im Krankenhaus, das war dann der Sonntag, in einen Gottesdienst gegangen und habe da Rotz und Wasser geheult.
In den Tagen darauf klingt die Schwellung jedoch ab. Klaus Marx erkennt wieder hell und dunkel. Und nun kommen neue Eindrücke dazu.
War das ein komisches Gefühl, einen Fremdkörper ins Auge gesetzt zu bekommen?
Von dem Chip, wo auf der Netzhaut drauf sitzt jetzt, habe ich gar nichts gemerkt. Das Einzige, wo ich merke, wenn ich an mein rechtes Auge, ans untere Lid ranfasse, dann merke ich das Kabel.
Das ist jetzt sehr privat, aber darf ich da auch mal hinfassen?
Gib mir deinen Finger, ich zeige das. Merkst du das da drin?
Ja.
Das ist das Kabel, das ist praktisch der Stromabnehmer.
Auf einem Stuhl liegt ein schwarzes Köfferchen mit der Aufschrift Second Sight.
Ja, ich habe hier eine Kunststofftasche mit Polster. Da ist praktisch das Zubehör alles drin, alles im Schaumgummi verpackt. Die Brille selber ist, wenn jemand schon mal in das Raumschiff Enterprise geschaut hat, war da auch ein Blinder dabei, LaForge hat er geheißen, der hatte so ein Brillengestell gehabt. Ich setze die jetzt mal auf. Direkt an der Nasenwurzel ist eine Kamera eingebaut und das sind dreieckige Gläser. Moment, ich drücke mal aufs Knöpfle. Jetzt ist der Computer praktisch ein und jetzt braucht er vielleicht so 20 Sekunden, bis der richtig hochfährt. Wenn ich meinen Kopf ein bisschen so leicht, ganz leicht so rechts, links bewege, kann ich vor mir durch Lichteffekte die Reporterin wahrnehmen.
Argus 2 kann keine gesunden Augen ersetzen. Für das Gehirn sind die Eindrücke erstmal ungewohnt.
So kann man sich das vorstellen, dass da irgendwas blitzt vor mir. Wenn ich auf einen Gegenstand treffe, dann sind die Lichteffekte wie bei einer Wunderkerze. Ja, so drrrr. Ja, am Anfang war es schon ganz schön irritierend, haben wir gedacht, boah, das halte ich nicht lange aus.
Auch der Sehvorgang ist neu, gleicht eher einem Scannen. Umrisse zum Beispiel von Türen oder Gläsern müssen systematisch erfasst werden. Kopf hoch, runter, rechts, links. Verglichen mit den natürlichen Sehen ist das langsam und langwierig. Während die ersten PatientInnen, darunter auch Günter Pawlitschko, vor allem zu Hause mit speziellen Arbeitsmaterialien üben sollen, erhält die spätere Generation ein aufwendiges persönliches Training.
Dann habe ich mich da gleich nach 14 Tagen so angefangen, ja. Mit dem ersten Mobilitätstraining. In dem Mobilitätstraining sind wir da auf dem Gelände rumgelaufen, auch in der Stadt selber ein bisschen. Wir haben Zebrastreifen gesucht oder Treppen gesucht.
Die Mobilitätstrainerin besucht Klaus Marx auch in Dentlein am Forst.
Dass ich in meinem Umfeld hier auch das lernen kann. Weil hier auf dem Dorf haben wir keine Zebrastreifen. Das sind halt andere Sachen wichtiger, wie der Gehweg. Ja, das war auch interessant, wie ich das erste Mal meine Frau wahrnehmen könnte. Ich habe dann so aus Spaß gesagt, jetzt hat es wieder blitzt in mir, wie ich dich gesehen habe, zu meiner Frau. Super Sache, sage ich immer, war wirklich eine super Sache.
Second Sight arbeitet eng mit den PatientInnen zusammen.
Typisch für unser A-Team ist, dass wir hier halt genug Spaß miteinander hatten. Wir haben uns ausgetauscht.
Ein Kamerateam von Second Sight Europe begleitet Argus 2-Tragende bei ihren Treffen.
Die Lichter in den Häusern, man konnte das so super toll wahrnehmen. Ein riesengroßer Weihnachtsbaum, den man gesehen, wahrgenommen hat, aufgrund von Argus 2 wieder.
Die Gruppe, die sich das A-Team nennt, geht reiten, fährt mit einem Partybike und besucht den Weihnachtsmarkt.
Ich kann es kaum in Worte fassen, was ich gefühlt habe, weil es einfach unglaublich toll ist, sowas wieder erleben zu können. Einfach das Feuerwerk zu sehen, die Lichter einfach nicht nur im Dunkeln stehen und einfach gucken und freuen und oh, ich muss so weinen.
Ein Patient ist besonders häufig in den Medien. Der Niederländer Jeroen Perk.
Hi, good morning. I'm very fine, thank you.
Er bekam sein Argus 2 Implantat 2013. Da war er erst 35 Jahre alt. Er hat viel damit geübt und trägt die Brille 12 Stunden am Tag.
I notice when I build it up, it gets more familiar and it gets more strong. And
wenn ich sie regelmäßig nutze, bin ich sie mehr gewohnt und sie ist dann viel wirksamer.
So that process was very good.
Auch während des Videotelefonats hat er sie auf. Wie er vor dem Computer sitzt, mit dem kurzen schwarzen Haar, das Gesicht halb verdeckt von den großen schwarzen Gläsern, erinnert er ein wenig an Neo, die Hauptfigur aus den Matrix-Filmen. Das Gerät habe sein Leben verändert, sagt er.
I think they're starting up a new Jeroen.
Sie haben einen neuen Jeroen aus mir gemacht. Ich sage immer, es gibt einen Jeroen ohne Brille und einen Jeroen mit Brille, weil ich wieder etwas sehen kann. Und das ist so richtig, richtig gut. Früher stand ich bei Konzerten immer ganz hinten, weil ich nichts sehen konnte. Heute gehe ich in die erste Reihe, weil ich die Lichter der Band und die Bewegungen sehen kann.
Jeroen hat sich im Bogenschießen versucht, auf eine mit Leuchtdioden präparierte Zielscheibe.
Ich scannte mit dem System und spannte dann den Bogen. Es klappte immer besser.
Zweimal war er sogar Skifahren. Einmal davon mit einem Kamerateam von Second Sight.
Wenn du dir das Video anschaust, siehst du, wie ich lache. Ich hätte nie erwartet, dass ich das könnte.
Doch die neue Technologie funktioniert nicht bei allen gleich gut, sagt der Netzhautchirurg Professor Peter Walter.
Das hat mit der Trainingsintensität zu tun. Das hat mit der Ausgangssituation zu tun und es hat natürlich auch damit zu tun, wie gut das Implantat auf der Netzhaut haftet. Denn in verschiedenen Studien, die danach gemacht worden sind, konnte man sehen, dass manche Implantate sehr schön an der Netzhaut anliegen und andere Implantate aber etwas abstehen und die haben nicht so eine gute Funktion gehabt. Ich muss sagen, die besten Patienten mit dem Argus 2 sind in der Lage, sehr große Buchstaben zu lesen. Aber das waren wirklich nur die besten Patienten. Das war nicht der Durchschnitt. Alle, die mit diesen Systemen geforscht haben und die das auch dann umgesetzt haben in die Klinik, haben sich mehr erhofft. Denn die Daten aus den tierexperimentellen Studien haben einen besseren Nutzen nahegelegt.
Dies räumt auch Uday Patel ein, der die Technologie bei Second Sight mitentwickelt hat.
There's so much variability, especially with these degenerative diseases.
Bei diesen degenerativen Erkrankungen gibt es so viele Schwankungen. Wenn das Implantat bei geringerer Degeneration eingesetzt wird, sollte der Nutzen logischerweise größer sein. Wenn aber eine dramatische Degeneration vorliegt, sterben die Zellen, die wir stimulieren wollen, ab. Und mit der Zeit, wenn sich die Zellen mehr und mehr umorganisieren, können sie die Funktionsfähigkeit unseres in die Netzhaut implantierten Geräts einschränken.
Günther Pawlitschko will es sich erst nicht eingestehen. Doch bei ihm leistet das Implantat nicht, was er erwartet hat.
Dann bin ich nach einer Woche nach Hause gekommen. Dann musste ich dann alle 14 Tage hin und dann alle 4 Wochen und dann alle 3 Monate und dann ein halbes Jahr und dann plus noch ein Jahr. Und dann haben sie mal getestet und was anderes, was Neues gibt. Und dann haben sie mir gesagt, dass die auch enttäuscht sind, dass die ich auch nicht so mehr sehen kann.
Als die Firma nach PatientInnen sucht, die Argus 2 auf einer Deutschlandtour vorstellen, meldet er sich dennoch. Möglicherweise, so hofft er, bringt ja das nächste Update, die nächste technische Aufrüstung, bessere Seeeindrücke. Für 2-3 Jahre reist er zu verschiedenen Präsentationen von Second Sight in Deutschland. Seine Seeeindrücke werden in dieser Zeit schwächer. Doch die Updates bleiben aus. Stattdessen wächst in ihm das Gefühl, sich selbst etwas vorzumachen. Und damit auch PatientInnen, vor denen er als Freiwilliger spricht. 2017 lässt er das Unternehmen wissen, dass er nicht mehr für Informationsveranstaltungen zur Verfügung steht. Er nimmt die Brille endgültig ab und verstaut sie im Keller. Es ist das Jahr, in dem Klaus Marx sein Implantat erhält. Und in dem die Firma einräumt, dass die Nachfrage nach Argus 2 hinter den Erwartungen zurückbleibt. Seit der Einführung des Implantats 2011 wurden weltweit erst 250 Exemplare verkauft. Der Erfinder der Technologie, der Ingenieur Robert Greenberg, hat seinen Platz als Geschäftsführer von Second Sight mittlerweile aufgegeben. Seine Beziehung zu den InvestorInnen habe sich zusehends verschlechtert, heißt es. Dann verstirbt noch sein Mitgründer und wichtiger Geldgeber, der Milliardär Alfred E. Mann. Dass es in der US-Zentrale knirscht, spürt man auch in Deutschland, sagt der Netzhautchirurg Peter Walter.
Am Anfang waren die sehr bemüht, sind natürlich zu jeder Operation gekommen, haben uns extrem gut instruiert. Die Zusammenarbeit hat ziemlich gut funktioniert. Die waren bei den Tests da, die waren auch bei den ersten Reha-Sessions dabei. Die hatten in Europa mehrere sogenannte Field Engineers, die durch die Gegend geflogen sind von einem Standort zum anderen und diese Operationen und auch die Einstellung des Systems begleitet haben. Dann fing irgendwann an, das Personalkarussell sich zu drehen. Und das waren dann immer andere Leute, die bei uns waren. Die uns vertrauten Leute haben dann dort gekündigt. Und damit wurde dann die Betreuung, will ich mal sagen, weniger intensiv.
Second Sight hat uns auch noch versprochen, dass wir stylischere Brille bekommen, wo ein bisschen nach mehr ausschaut, dass die noch ein bisschen besser alles gemacht ist und auch besser verarbeitet ist und dass man auch selber am Gerät die Intensität ein bisschen mehr einstellen kann und vielleicht kann man dann auch mal Farben erkennen.
Second Sight hat so vieles versprochen und nicht gehalten. Die wollten neue Kameras rausbringen, die wollten ein neues Computersystem machen, die wollten weiter noch forschen und entwickeln und ist aber nie was passiert.
Die laufenden Kosten hätten das Unternehmen in Bedrängnis gebracht, räumt Uday Patel ein. Denn die Krankenkassen kamen nur für die Argus 2 Systeme und die Operationen auf.
We as a company only had reimbursement for the surgery and the device. We didn't have reimbursement.
Für die Unterstützung, die wir im Anschluss leisteten, bekamen wir nichts. Wir hatten eine Menge Mitarbeitende, die in der ganzen Welt unterwegs waren, und das war sehr teuer.
It's very expensive to do that.
Am 18. Juli 2019 wendet sich Second Sight mit einem Schreiben an die Argus-PatientInnen in den USA. Man werde die Netzhautimplantattechnologie auslaufen lassen. Die deutschen TrägerInnen erhalten keine solche Nachricht. Für die etwa 20 Mitarbeitenden in Europa bedeutet diese Entscheidung jedoch das Aus. Der Firmensitz in Lausanne muss schließen. Am 30. März 2020 entlässt Second Sight dann auch die meisten der noch verbliebenen Mitarbeitenden in den USA. Man wolle den Betrieb ganz einstellen, heißt es. Uday Patel sagt, die Entscheidung sei eher wirtschaftlich als wissenschaftlich getrieben gewesen.
I was heartbroken when it happened because it was a project that I worked on for many years and I was deeply.
Es brach mir das Herz. Argus 2 war ein Projekt, an dem ich viele Jahre gearbeitet und in das ich viel investiert hatte.
Die weltweit etwa 350 Menschen mit einem Argus 2 Implantat sind nun auf sich gestellt. Ohne laufende technische Unterstützung durch den Hersteller ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Software veraltet ist oder ein Defekt das Implantat unbrauchbar macht. Dass sich Second Sight vom deutschen Markt verabschiedet hat, erfährt Günter Pawlitschko durch eine Patientengruppe.
Was bringt mich da, wenn ich mich da darüber aufrege und wütend bin und dann kann eh nichts dran ändern.
Ich bin da so ein bisschen anders wie er. Ich nehme denen das heute noch übel, dass die sich nicht mal nach ihm erkundigt haben. So, ne? Da bin ich nachtragend bei sowas.
Klaus Marx hört von der Einstellung durch deutsche Mitarbeitende von Second Sight.
Die haben das kurz vor uns erfahren, dass die Firma da total eingestellt wird. Und die waren dann auch vom Kopf gestoßen und haben uns dann praktisch das so beibringen müssen, dass man da keine Hilfe mehr kriegt. Das war total enttäuschend für mich. Ja, richtig frustrierend auch zu wissen, ich habe jetzt mich da operieren lassen, habe das Ganze auf mich genommen, weil ich ja auch gewollt habe für mich, dass das wieder besser wird. Vor lauter Enttäuschung praktisch habe ich die Brille dann gar nicht mehr tragen, weil es eben auch dann nicht mehr richtig funktioniert hat, das ganze Ding. Ne?
Das sagt er ja, dass ihn das wahnsinnig stinken tut, dass die praktisch alle so hängen lassen.
Das ist Vanessa Marx, die Frau von Klaus.
Aber ja, wenn das in Amerika ist, man hat ja keinen Ansprechpartner mehr. Was nutzt mir meine Wut? Wo soll ich hin damit? Ich kann ja nirgendwo hin. Da bringt mir die Wut nichts. Das zerfrisst mich, aber weiter komme ich nicht damit. Er hatte am Anfang einen Haufen Augenentzündung durch dieses Band da unten. Er war fast wöchentlich ein-, zweimal beim Augenarzt. Hat so viele Schmerzen und Arbeitsausfälle und das alles über sich ergehen lassen. Und dann läuft es ein bisschen und dann heißt es so, zack, ist nicht mehr. Dass man da sauer ist, ist ganz klar.
Für die behandelnden ÄrztInnen kommt der Schlussstrich ebenfalls überraschend, sagt Professor Peter Walter.
Das war sicherlich nicht die feine Art. Die haben sich einfach nicht mehr gemeldet. Es gab da im Grunde nur noch einen, der verantwortlich war, der das abgewickelt hat. Und für uns in Europa gab es praktisch keinen Ansprechpartner. Es gibt keine Möglichkeiten mehr, die Systeme irgendwie neu einzustellen. Bei manchen müssten ja die Stromstärken adaptiert werden und so weiter. Wir haben zwar noch die Gerätschaft, um das theoretisch machen zu können, aber wir kommen schon gar nicht mehr in die Rechner rein, weil uns die Kennwörter fehlen.
Was, wenn ich Ersatzteil brauche oder zum Einstellen von dem ganzen Ding? So müsste ich jetzt immer nach München, glaube ich, fahren. Ob da jemand da ist, der wo das nicht kann, das weiß ich gar nicht. Also es gibt keine Mitarbeiter mehr, die da in der Klinik sind. Ob die Optiker oder die Ärzte da in der Klinik das können, das bezweifle ich, das Ding einzustellen, ne?
Selbst wenn diese nicht mehr funktioniert, kann es aus medizinischer Sicht sinnvoll sein, die Technik im Körper zu belassen. Sie herauszuoperieren ist oft riskant oder, im Fall des Argus-2-Chips, auch nicht zwingend nötig, solange beispielsweise keine Infektion auftritt. In PatientInnenforen herrscht jedoch Unsicherheit, ob das Implantat mit bildgebenden Verfahren kompatibel ist. Ob sie sich damit also zum Beispiel für eine Kernspintomographie in die Röhre legen dürfen. Aber wen fragen? Keine Ansprechpersonen bei Problemen, keine Ersatzteile für defekte Systeme. Als sich Second Sight vom Markt zurückzog, blieben die PatientInnen sprichwörtlich im Dunkeln zurück. Auch ethische Fragen bleiben offen. Wer trägt die Verantwortung für eine Technik, die Menschen mitunter ein Leben lang in sich tragen? Die Digitalisierung hat die Haltbarkeit von technischen Produkten in den vergangenen Jahren stark beeinflusst. Scheinbar unkaputtbaren Geräten wie dem in der DDR produzierten Handrührer RG28 stehen heutige Smartphones mit nur wenigen Jahren Lebenszeit gegenüber. Reparaturen werden zudem komplizierter. Für den seit 2003 nicht mehr produzierten VW Käfer finden sich immer noch Ersatzteile und diese sind unkompliziert einzubauen. Bei neueren Wagen lässt sich nicht mal die Starterbatterie austauschen, ohne dass hinterher neu programmiert werden muss. Die VerbraucherInnen akzeptieren beide Extreme. Aber dafür Geräte, die Menschen operativ eingesetzt und damit zu Teilen ihrer Körper werden, die gleiche Marktlogik greifen wie für ein Handy oder ein Auto. Second Sight ist mit dem Argus-Implantat kein Einzelfall. Da ist das Start-up Autonomic Technologies aus Kalifornien, das ein Implantat gegen Clusterkopfschmerzen entwickelt hatte und dann vom Markt ging. Mehr als 700 PatientInnen blieben zurück. Der Neurostimulator gegen chronische Rückenschmerzen der texanischen Firma Nuvectra war mindestens 3000 Menschen implantiert worden, bevor das Unternehmen Konkurs anmeldete. Tausende weitere Menschen tragen ein ähnliches Gerät des ehemals in Florida ansässigen und mittlerweile pleitegegangenen Unternehmens namens Stimwave unter der Haut. Die Situation ist für die Betroffenen eine psychische Belastung, die sie zusätzlich zu ihrer Erkrankung aushalten müssen.
Das ist ja mein Hauptproblem, wo ich eigentlich auch in die Brille praktisch meine ganze Kraft ein bisschen investiert habe. Ich habe jetzt nur ein bisschen so einen Lichteinfall, also Sehstärke kann man gar nicht mehr messen. Was kann ich machen, wenn ich in Rente gehe? Das Einzige, was mir wirklich wehtut auch, dass ich die Mimik von den Menschen nicht mehr sehe. Von meiner Familie, von meinen Kindern. Ich habe eine Enkeltochter, die wird jetzt 3 Jahre alt. Die habe ich noch nie gesehen richtig. Ich kann sie zwar mit meinen Händen fühlen, aber wenn sie weiter weg steht von mir, ich sehe nicht, ist sie traurig, ist sie nicht traurig. Das fehlt mir unheimlich, die Mimik von den Menschen zu sehen. Wie schaut der Mensch aus? Wie schaut er mich an?
Wir sind nicht dieses große Unternehmen voller böser Menschen, die versuchen, Geld zu machen. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die viele, viele Stunden gearbeitet haben, um etwas Gutes zu schaffen. Leider funktioniert die Technik nicht für jeden. Es tut mir sehr leid, dass unsere Kommunikation versagt hat. Wir haben auf unserem Weg einige Lektionen gelernt. Eine der wichtigsten ist, dass unsere Kommunikation während dieser turbulenten Zeit nicht gut lief. Dafür entschuldige ich mich bei den Patienten.
Die Geschichte von Second Sight geht jedoch noch weiter. Das Unternehmen hat nicht, wie vor 4 Jahren angekündigt, seine Tore mangels Geldern gänzlich geschlossen. Es ist mit einer anderen Firma fusioniert und trägt nun den Namen Cortigent. Uday Patel ist dort wissenschaftlicher Leiter. Er sagt, in den USA könnten sich Betroffene, die Ersatzteile benötigen, weiterhin an die Firma wenden.
In Europa lief es ein bisschen anders als in den USA. In Europa hatten wir einen Vertriebshändler, der die gesamte Technik an die Standorte lieferte. In den USA waren wir die Vertriebshändler. Wir hatten also eine andere Versorgung, speziell für die US-Patienten. Wir haben immer noch einige Geräte auf Lager und die Patienten stellen immer noch Anfragen. Doch der Vorrat ist sehr begrenzt und schwindet.
Als Second Sight in Europa schloss, überließ die Firma demnach ihre verbliebenen Systeme dem Vertriebsunternehmen mit dem Auftrag, diese als Backups an die Krankenhäuser zu verteilen. Aus Datenschutzgründen habe man keine Möglichkeit gehabt, die PatientInnen direkt zu kontaktieren. Mittlerweile hat Argus II in Europa auch kein CE-Kennzeichen mehr. Das ist eine Art europäischer Sicherheitsausweis für Medizinprodukte. Ohne CE-Kennzeichnung darf die Firma ihre Systeme nicht in Europa verschicken. Der Prüfprozess kostet Zeit und Geld. Für Cortigent macht es wirtschaftlich keinen Sinn, in die Kennzeichnung eines Produkts zu investieren, das gar nicht mehr hergestellt wird. Die Baupläne der Geräte offenzulegen, sodass Betroffene gegebenenfalls selbst nachjustieren können, sei keine Option, sagt Uday Patel.
If we provide this information and
wenn wir diese Informationen zur Verfügung stellen und jemand beschließt, hier und da eine Änderung vorzunehmen und etwas Schlimmes passiert, sind wir dann als Unternehmen dafür verantwortlich? Außerdem basiert unser Orion-Gerät zu großen Teilen auf eben dieser Technologie. Für uns als Unternehmen besteht also das Risiko, dass jemand das einfach kopieren kann. Das sind die beiden Gründe, die mich davon abhalten, einfach zu sagen, hier sind alle Informationen, die ihr wollt.
Das Orion-Gerät, von dem er spricht, ist der Nachfolger von Argus II, ein Gehirnimplantat. Das Unternehmen hofft, mit dem neuen System nicht nur Retinitis pigmentosa, sondern auch andere Arten der Blindheit technisch zu überbrücken. Das Implantat könnte laut Cortigent einer viel größeren Zahl PatientInnen zugutekommen. 2018 wurde es zum ersten Mal einem Menschen eingesetzt. Für die TrägerInnen dieses und anderer Neuroimplantate gilt jedoch, einen Schutz davor, dass der Hersteller auf der Strecke bleibt, kann es nicht geben. Vielleicht aber Maßnahmen, um Betroffene abzusichern. Etwa eine von Neurotechnologieunternehmen abzuschließende Versicherung, die den PatientInnen im Ernstfall finanziell zur Seite steht. Denkbar wäre auch, dass Hersteller im Fall einer Pleite angehalten werden, Software und Baupläne offenzulegen. Die EU diskutiert unterdessen eine Änderung in ihrer Medizinprodukteverordnung. Diese würde Unternehmen verpflichten, es mindestens 6 Monate im Voraus anzuzeigen, wenn sie besonders kritische Medizinprodukte vom Markt nehmen wollen. Günter Pawlitschko hält von all dem wenig.
Was wollen Sie da gesetzlich regulieren? Die sollen ja alles ausprobieren, was Menschen möglich ist. Die können nur Forschung, die können machen. Und dann müssen das halt ausprobiert werden und dann ist das gut.
Wie viel Freiheit brauchen Unternehmen, um erfolgreich forschen zu können? Und wie viel Schutz die Menschen, die sich bereit erklären, neue Therapieansätze zu erproben, stellvertretend für die gesamte Gesellschaft? Würde niemand diesen Schritt wagen, gäbe es keinen medizinischen Fortschritt, sagt der Netzhautchirurg Peter Walter.
Da muss man ganz klar sagen, das sind echt Pioniere, die das machen. Und solche Studien, wir nennen das First-in-Man-Studien, gibt es auch in anderen Bereichen immer wieder, wenn Medizinprodukte oder auch nur Medikamente das erste Mal eingesetzt werden, finden sich solche Pioniere bereit, das zu tun. Aber das sind natürlich wenige Menschen, die dazu bereit sind.
Und die gehen für das Versprechen der Medizin ein Risiko ein. Als Jeroen Perk 2020 seine Brille zu Boden fiel, gab es bereits keine Unterstützung mehr von Second Sight.
It was broken. The CPU was stopped and I had no longer vision anymore and there was no backup anymore, so it was gone away.
Sie war kaputt. Die Videoeinheit hatte aufgehört zu funktionieren und ich sah nichts mehr. Es gab keine Unterstützung, also stand ich wieder im Dunkeln. Was ich aufgebaut hatte, war weg. Und in der Dunkelheit fragte ich mich, ist es wichtig, dass ich das System habe oder nicht? Und ich habe gemerkt, dass ich es vermisse.
Er hängte sich damals ans Telefon. Ein Krankenhaus überließ ihm ein überzähliges Argus-II-System. Auch von PatientInnen aus dem europäischen Ausland, die ihr Gerät nicht mehr benutzten, bekam er Ersatz. Es gelang ihm, sein Argus II wieder zum Laufen zu bringen.
When the camera started up again, it was even more experience than it was before.
Als die Kamera wieder anlief, war es ein noch stärkeres Erlebnis als zuvor.
Jeroen
war zurück. Jeroen war zurück in der Welt. Es ist sehr wichtig für mich, dieses System zu haben. Ich weiß nicht, wie es den anderen 300 Patienten geht, aber ich möchte nicht mehr Jeroen ohne die Brille sein.
Derzeit verfügt er über eine Brille und eine Videoeinheit, die funktionieren, sowie einige Ersatzteile. Wie lange diese halten, weiß er nicht.
Also wir sind jetzt hier in meiner Küche, also im Haus praktisch in der Küche, das ist ja nicht bloß meine. Dann habe ich, ich tue auch gern backen und kochen, mache ich alles. Ich habe eine sprechende Waage zum Beispiel, die kann ich mal kurz einschalten. Ich drücke mal auf das Knöpfle. Hat sie gesagt, hallo, jetzt braucht sie noch ein bisschen.
Null Rückstellung.
Wenn ich jetzt eine Schüssel brauche, dann... Es hat halt alles in unserer Küche seinen Platz. Wenn ich irgendwas brauche, dann weiß ich genau, wo ist was. Da kann ich jetzt zum Beispiel eine Rührschüssel, wenn ich habe, stelle ich jetzt da auf meine Waage drauf.
201. Im Dunkeln gelassen. Wem gehört die Technik in unseren Körpern? Ein Feature von Jessica Braun. Es sprachen Judith Jakob, Moritz Heidelbach und Sebastian Schlemmer. Ton und Technik Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Jenny Marenbach. Produktion Deutschlandfunk 2024.